Ja, ich freue mich heute mit euch über dieses Thema nachzudenken. Beziehungen unter Geschwistern, Geschwister untereinander. Ich hoffe, ihr seid jetzt in einer Haltung, wo ihr Gott schon begegnet seid, wo Gott zu euch schon gesprochen hat, wo euer Herz einfach offen ist. Es ist manchmal so entscheidend, dass wir etwas mitbekommen von dem, was Gott uns sagen will, wenn diese Voraussetzung da ist. Geschwister untereinander, der dritte Teil unserer Reihe. Wir haben schon über Mann und Frau gesprochen, über Eltern und Kinder. Und ich würde mal kurz interessieren, ob es hier jemanden gibt, der keine Geschwister hat, also der quasi Einzelkind ist. Ja, Valeria, ja, da oben. Oh. Okay, also die allermeisten haben Geschwister, ich bin davon ausgegangen, ja. Aber es gibt auch welche, die haben keine Geschwister, als Einzelkind aufgewachsen. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Und ich denke, wir werden danach irgendwann auch eine Reihe haben, wo wir auch all diese Menschen oder euch, die es betrifft, dann berücksichtigen. Es gibt ja auch Menschen, die haben keinen Mann oder keine Frau. Was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Es gibt auch Eltern und Paare, die haben halt keine Kinder. Was sagt die Bibel denn eigentlich dazu? Was sagt eigentlich die Bibel zu dem Geschwister untereinander? Was sagt die Bibel dazu? Nun, ich war überrascht, sehr, sehr wenig. Sehr wenig Konkretes. Also, wenn wir das mit dem vergleichen, was wir die beiden Predigten davor hatten, ist das eigentlich nichts. Weil die Bibel sagt so viel über Mann und Frau und wie diese Beziehung sein sollte und wie Gott sich das konkret vorgestellt hat. Und ich kann mich noch an die letzte Predigt von Peter erinnern, der hat gesagt, er hat 5 Seiten an Versen aufgeschrieben, wo die Bibel etwas über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sagt. Fällt euch irgendein Vers so spontan ein? Ich meine, ich bin ja nicht allwissend und ich habe die Bibel auch noch nicht auswendig gelernt. Vielleicht habe ich da etwas übersehen. Aber gibt es etwas ganz Konkretes, wo die Bibel sagt, so geh mit deinem leiblichen Bruder und mit deiner leiblichen Schwester um? Ich meine, jetzt nicht das Allgemeine, wo Jesus sagt, liebt euren Nächsten und der leibliche Bruder und die leibliche Schwester damit einbegriffen sind. Traut euch. Lasst mich sehr gerne belehren. Dann habe ich, bevor ich richtig angefangen habe, schon selber was gelernt. Das wäre klasse. Ein Bruder wird für die Not geboren. Ja. Okay. Die konkrete Anwendung? Also ich glaube, es bleibt schwierig, oder?
Soll ich Hüter meines Bruders sein?
Ja. Also wenn ihr gleich was nennt, bitte die konkrete Anwendung für mich, dass ich das weiß, was damit gemeint ist, ja. Ja, wunderbar, dann halten wir die Predigt heute ein bisschen zusammen. Ich werde mich bei der nächsten unklaren Stelle, die ich habe, dann einfach nochmal an euch wenden. Also was ich damit sagen will, es ist wirklich schwierig, da etwas ganz Konkretes. Wir haben sehr viele Beispiele, die uns von Geschwistern berichten. Sehr viele. Und mir ist aufgefallen, dass die meisten recht negativ sind. Also wenn die Bibel über Geschwisterpaare spricht, berichtet sie in der Regel etwas Negatives. Auch da, ich habe keine positive Stelle gefunden. Es gibt positive Beispiele, aber die werden dann nicht als positiv geschildert. Also, dass ein Bruder seinen Nächsten geliebt hat, wüsste ich jetzt so nicht. Durch die Taten wird das manchmal so beschrieben, aber konkret fehlt uns das. Und auch Jesus selbst Wenn wir die Stellen betrachten, wo Jesus auf den Umgang mit leiblichen Geschwistern angesprochen wird oder etwas dazu sagt, ist er für uns ein bisschen befremdlich. Da wird er gerufen von seiner Mutter und von seinen Geschwistern. Er ist gerade in einer großen Menschenmenge in einem Haus und draußen sind seine Familie und die wollen ihn sprechen. Und die rufen ihn und bitten ihn, gerade einmal kurz rauszugehen, damit sie ihm was sagen können. Und was sagt Jesus öffentlich zu der Gemeinde, zu der versammelten Menge? Wer ist denn mein Bruder? Wer ist denn meine Schwester? Wer ist denn meine Mutter? Und er sagt, die sind es nicht, sondern die, die den Willen Gottes tun. Das ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Das ist die Familie. Wir werden darauf ein bisschen später nochmal konkreter eingehen. Aber es ist, also für mich war das sehr bezeichnend, je tiefer man sich in die einzelnen Begebenheiten hineingibt, umso erstaunlicher ist es, was dabei rauskommt. Hinzu kommt, dass das Alte Testament, wenn es über leibliche Geschwister spricht, gar nicht so eindeutig ist. Also wenn wir im Alten Testament zum Beispiel das Wort Bruder lesen, dann meint das nicht unbedingt zwingend wirklich den leiblichen Bruder. Sondern es kann auch einen Verwandten meinen. Also zum Beispiel sehen wir das bei Lot und Abraham. Also Lot ist der Sohn von dem Bruder von Abraham. Ja, also Abrahams Bruders Sohn sozusagen. So wird das auch beschrieben. Aber an einer anderen Stelle, wo Lot und Abraham direkt im Gespräch sind, da sagt Abraham zu Lot, ey, du bist mein Bruder. Oder wo Lot in Sodom und Gomorra ist und dann von diesem Mob vor seinem Haus da angegriffen wird und dann rausgeht und versucht, diese Situation zu schlichten, dann sagt er zu diesen, die er gar nicht kennt, er ist in einer fremden Stadt, da sagt er, ey, liebe Brüder, ja, so können wir das hier nicht handhaben. Also er spricht sie auch mit demselben Wort Bruder an. Oder auch im Hohenlied, zum Beispiel von Salomo, da wird die Geliebte als Schwester bezeichnet. Und dann in den Psalmen zum Beispiel, da wird der Begriff Bruder auch als Synonym einfach für meine Nächsten genutzt. Also selbst wenn wir vielleicht eine konkrete Stelle hätten, wo Bruder gemeint ist, können wir nicht unbedingt sagen, dass es auch wirklich das Leibliche gemeint ist. Aber an den ganzen Beispielen, die wir sehen oder gleich sehen werden, fällt Folgendes auf. Und das hat Helmut auch schon ein bisschen angedeutet. Geschwister, leibliche Geschwister, zeichnen sich dadurch aus. Es ist ein Auf und Ab. Es ist zwischen Freund und Feind. Ich weiß nicht, du, der du einen Bruder oder eine Schwester hast, wie das jetzt gerade bei dir ist. Die meisten hier sind erwachsen. Aber vielleicht könnt ihr euch an Zeiten zurückerinnern, wo das vielleicht so war. Also ich beobachte das bei unseren zwei Jungs, Freund und Feind, mehrmals am Tag. Es wechselt. Mal hält die eine Phase länger, mal die andere. Aber es ist eine ganz besondere Beziehung. Es ist und bleibt eine ganz besondere Erziehung. Beziehung, nicht Erziehung, eine ganz besondere Beziehung. Kinder, leibliche Geschwister, das ist oft die längste Beziehung, die wir Menschen so haben. Das ist gerade in den Kinderjahren sehr prägend, weil wir uns da entwickeln und weil wir, je nachdem, wie unterschiedlich unser Alter zueinander ist, oft dieselben Dinge in derselben Zeit ungefähr durchmachen. Es ist eine sehr prägende Zeit für uns. Ich habe uns mal einige Geschwisterpaare rausgesucht, die wir so in der Bibel finden. Das sind nur einige, sicherlich nicht erschließend. Vielleicht fallen euch da auch noch andere mit ein. Und die meisten, das hatte ich schon erwähnt, zeichnen sich durch Rivalität aus. Da haben wir sicherlich den Kain, das erste Bruderpaar, Kain und Abel, das geprägt ist von dieser Feindschaft. Dem Kain passt da was nicht und das endet darin, dass einer von ihnen das nicht überlebt. Oder wir haben Lea und Rahel. Müssen Sie auch mal teilweise in diese biblischen Berichte, die einfach so nüchtern manchmal geschrieben werden, mal hineindenken, was das eigentlich bedeutet. In welcher wirklichen Lebenssituation diese Menschen denn waren. Lea und Rahel, stellt euch vor, da wird deine Schwester deinem Verlobten als Frau gegeben. Ich meine, das macht doch mit einem etwas, oder? Das verändert doch so eine Beziehung. Und wenn wir die Geschichte von Lea und Rahel mit dem Umgang mit Jakob dann auch lesen, dann sehen wir das. Das ganze Leben ist durch dieses Ereignis gekennzeichnet. Oder wenn wir Jakob und Esau sehen, die beiden, die haben sich schon im Mutterleib bekriegt. Das war nicht nur einfach dieses Treten, was man so spürt, sondern die haben sich da echt gezofft, sodass Rebekka nicht mehr weiter wusste und zu Gott geht und sagte, was ist denn da los? Wahrscheinlich war es auch das einer der ersten Zwillingspaare überhaupt. Und dann sagt Gott, da findet jetzt schon ein Kampf statt. Da sind zwei Völker in dir. Und sie kriegen sich nicht nur jetzt und hier, sondern es wird sich quasi die ganze Zeit, wo sie existieren, wird sich das so vorziehen. Aber wir haben auch sicherlich Geschwisterpaare, die gut miteinander können, die ein Verbündete sind, die gemeinsam Gott dienen. Da haben wir zum Beispiel Sem, Ham und Japhet. Die drei, die eine Einheit sind, die dem Papa folgen. Der Papa, der Noah, der hat ja einen etwas seltsamen Auftrag, eine Arche zu bauen. Die Menschheit hat noch keinen Regen gesehen. Die wissen gar nicht, wofür das gut sein soll. Und diese drei Brüder, die folgen dem Papa ohne Einschränkungen und sind eine Einheit und bringen das zu Wege. Oder Mose auch, Mose, Aaron. Ein Geschwisterpaar, was sich perfekt ergänzt. Mose ist ein großer Führer, aber er kann nicht so gut reden. Und Aaron kann das. Er ist ein richtig Gesprächiger. Der kann die Dinge richtig gut auf den Punkt bringen. Und so lesen wir das in den Mosebüchern. Gott spricht zu Mose. Mose sagt das irgendwie Aaron und Aaron sagt das dann oder spricht das dann aus. Und die beiden haben auch noch eine Schwester, die Miriam. Und diese drei, die sind in der Regel oder oft ein gutes Paar, eine gute Gemeinschaft, die in so einer Einheit Gott einfach auch dient. Klar haben auch die unterschiedliche Differenzen und klagen sich gegenseitig an und so weiter. Aber wir sehen auch in diesen ganzen Geschichten Dinge, die wir nicht nachvollziehen können. Da gibt es Eltern, die bevorzugen die Kinder. Wir lesen zum Beispiel bei Jakob und Rebekka. Die Rebekka liebte bei Isaac und Rebekka. Die Rebekka liebte den Jakob und der Isaac liebte den Esau. Und so lebten die Kinder auch, ne? Der eine war der Liebling von dem Papa und der andere war der Liebling von der Mama. Ich weiß nicht, macht man das so? Aber es macht halt definitiv etwas mit den Kindern. Oder denken wir an die Geschichte von Lot, wo er in Sodom ist und Besuch bekommt von zwei Engeln und die Stadt das mitkriegt. Die Stadt ist tief versunken in Sünde, in sexueller Unreinheit, Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und kommen zu dem Lot und wollen diese beiden Männer haben, um sie zu missbrauchen. Und jetzt stellt euch vor, der Lot, der geht da vor, ich hatte es gerade schon ein bisschen beschrieben, und sagt, ey, nicht die Männer, das sind Brüder, er kannte die aber nicht. Ne? Und er ist bereit, seine beiden Töchter rauszugeben. Ereignisse, die sicher das ganze Leben beeinflussen und verändern. Abraham schickt seinen Sohn Ismael in die Wüste, schickt ihn einfach weg mit einer Flasche Wasser und mit seiner Mutter und überlässt sie einfach so der Wüste. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die man hier so erwähnen könnte, wo man so seine Fragezeichen hat. Und ich habe das für mich so überschrieben, Gott handelt total unterschiedlich. Nicht immer gerecht und nicht immer nachvollziehbar für uns. Ich weiß nicht, in welcher Situation du vielleicht familiär steckst und wie deine konkreten Geschwisterbeziehungen aussehen. Ob die vielleicht auch durch solche Ungerechtigkeiten beeinflusst sind, wo ganz klar Dinge passiert sind, die nicht passieren dürften, die nicht passiert haben sollten, wo du nichts für kannst, aber die dich so tief beeinflussen und deinen Alltag quasi prägen. Bei all diesen Geschichten und Beispielen, die wir hier gesehen haben, ist mir aufgefallen, dass Gott seine Geschichte und gerade seine Heilsgeschichte gerade mit Geschwisternpaaren schreibt. Er nutzt gerade Geschwisterpaare, um etwas deutlich zu machen zwischen dem Guten und dem Bösen und zwischen dem Verworfensein und dem Erwähltsein. Und gerade im ersten Buch Mose lesen wir das immer wieder, dass sich bei Geschwistern das so fundamental trennt. Da ist so ein Ismael und so ein Isaak. Der eine wird einerseits verworfen, wird weggeschickt, in die Wüste geschickt, wird dem Tod preisgegeben. Er ist nicht der von Gott Verheißene, sondern Ismael ist jemand, der aus eigenen Überlegungen, weil Abraham nicht warten konnte, sondern selbst aktiv wurde und einen Sohn gezeugt hatte, zeichnet das die Linie von Ismael. Und auf der anderen Seite ist da Isaak, der Verheißene, der von Gott Gesegnete. Ich möchte mit uns ein Beispiel herausgreifen, um das ein bisschen deutlich zu machen, dass wir das ein bisschen mehr verstehen von dem, wie Gott handelt und warum Gott handelt, warum Gott so handelt, wie er handelt. Weil wir haben oft in unserem Leben ja Situationen, die wir nicht einordnen können und wo wir manchmal mit unserer Theologie nicht weiterkommen, weil die irgendwie nicht greift. Und bei diesen Beispielen sehen wir das auch so. Das ist zutiefst irgendwie ungerecht. Und trotzdem lässt Gott genau das zu. Oder er fördert das sogar. Und ich möchte mit uns das Beispiel von Kain und Abel, das ist vielleicht so das bekannteste und das erste, einmal kurz näher betrachten. Wir lesen das in 1. Mose 4, da heißt es, und Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Und darum nannte sie ihn Kain, was Gewinn bedeutet. Und ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Nun, was für eine Erfahrung für die beiden, für Eva und Adam, nicht wahr? Kain ist der erste Mensch, der geboren wird. Und dieses Erlebnis gab es noch nicht. Keine Frau vorher war irgendwie schwanger und hat das so miterlebt. Und Adam und Eva sind ja gerade aus dem Paradies vertrieben worden und ich weiß nicht, ob sie dieses Trauma schon verarbeitet haben, ob sie das begriffen haben, was sie da getan haben. Jeden Tag spüren sie ja jetzt die Folge von dem, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und Gott hat ja in dem Moment, wo sie gesündigt haben, ihnen schon eine Verheißung gegeben und gesagt, Eva, ich werde dir einen Nachkommen geben, der über die Schlange, der über das Böse siegen wird. Und wir sehen hier, wo Eva nun tatsächlich ein Nachkommen bekommt, sie denkt an diese Verheißung und denkt, diese Verheißung ist jetzt erfüllt. Das wird in dieser Übersetzung nicht so deutlich, aber im Hebräischen steht das sehr deutlich. Da steht das, ich habe tatsächlich einen Samen, also ich habe einen Nachkommen bekommen, Punkt, Jahwe. Sie ist überzeugt, dass sie einen Nachkommen bekommen hat, der von Gott ist und der der Schlange quasi den Kopf zertreten wird. Und deswegen nennt sie ihn auch Gewinn. Also hier ist etwas, was erfolgversprechend ist. Und das zweite Kind, was sie da bekommt, das nennt sie dann Abel. Ich weiß nicht, ob sie dann schon enttäuscht ist, weil Abel bedeutet so gut wie Nichtigkeit oder Hauch. Ne? Also so nach Motto, ja, ist halt auch da. Weil sie so fokussiert auf den ersten war. Und ich weiß nicht, ob das auch schon prägend für die Erziehung der Kinder auch war. Und das macht ja auch etwas mit den Kindern. Wir wissen das ja heute, was da psychologisch alles vor sich geht, wenn ein zweites Kind geboren wird, was da mit dem ersten alles so passiert, ne? Wo die Aufmerksamkeit plötzlich nicht mehr da ist und die Eltern sich irgendwie jetzt um jemand anders kümmern und da ist jemand anders im Mittelpunkt und so. Und das ist sicherlich hier bei den beiden irgendwie auch so gewesen. Das zweite Kind ist oft komplett anders als das erste Kind. Das sehen wir nicht nur in der Bibel, sondern das können wir wahrscheinlich in fast allen Familien so sehen. Obwohl das dieselben Eltern sind, obwohl das derselbe Vater, dieselbe Mutter ist, das Kind oder die Kinder sind manchmal grundverschieden, total unterschiedlich. Und wir lesen hier einfach, die beiden wuchsen heran, zusammen als Geschwister und wählen unterschiedliche Berufe. Der eine wird ein Hirte, der andere ein Ackermann, ein Bauer. Und Kain ist ein Macher. Kain ist so, wie man sich einen Mann wahrscheinlich vorstellt. Er wählt den Beruf des Vaters, er macht richtige Männerarbeit. Später lesen wir auch, er gründet Städte, er hat viele, viele Nachkommen, er ist ein kultureller Mensch auch, seine Nachkommen entwickeln irgendwann Musikinstrumente und Werkzeuge und all diese Dinge. Und von Abel ist eigentlich sehr, sehr wenig berichtet. Eigentlich fast gar nichts. Außer, dass er hier ein Hirte war. Und wir lesen weiter, und es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte den Erstlingen seiner Herde von ihrem Fett. Ich gehe mal davon aus, dass Adam den beiden das so beigebracht hat. Dass sie Gott gegenüber dankbar sein sollten. Und dass sie Gott etwas von dem, was er ihnen schenkt, gibt, wieder zurückgibt. Und ich denke, so ist es auch dazu gekommen, dass beide geopfert haben. Und hier fängt das Drama an. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und das läuft jetzt nicht so, wie der Kain das will. So hat er sich das nicht vorgestellt. Wieso akzeptiert Gott mein Opfer nicht? Wieso reicht das, was ich ihm gegeben habe, nicht aus? Wenn wir die Einordnung aus dem Neuen Testament über Kain lesen, dann lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 12, da sagt Johannes, Kain ist aus dem Bösen gewesen. Es ist klar, Kain und Abel, beide sind nach dem Sündenfall geboren worden. Sie sind mit der Erbsünde konfrontiert. Sie sind von Geburt an gegen Gott. Aber es gibt hier einen, einen großen Unterschied. Der Herr sah gnädig an Abel und lehnte das, was Kain gemacht hat, ab. Und den Ursprung finden wir im Herzen dieser beiden Menschen. Kain ist von Grund auf böse. Er hat sich bewusst für das Böse entschieden. Er musste nicht mal für das Böse überredet werden, so wie das noch bei der Eva war, sondern das war tief in ihm drinne. Johannes sagt das ganz klar, er ist aus dem Bösen gewesen. Der Teufel selbst ist sein Vater gewesen. Und deswegen handelt Kain auch so. Und Kain hat keinen Glauben. Er opfert einfach nur so aus Pflicht, weil Adam das so gesagt hat. Er opfert einfach etwas, wo er denkt, das muss doch schon ausreichen, und Gott lehnt das ab. Abel dagegen, so lesen wir das in Hebräer 11, er glaubte und er hat sein Opfer aus Glauben gebracht. Und wenn wir aus Glauben handeln, dann nimmt Gott das an. Das heißt auch in Hebräer weiter, niemand kann Gott gefallen, außer aus dem Glauben heraus. Und so sehen wir, dass Gott hier einen Unterschied macht. Er nimmt Abel und sein Opfer an, Kain aber nicht. Und hier entsteht etwas, was wir vielleicht auch kennen. Hier entsteht ein Zwist zwischen Geschwistern, der eigentlich mit den Geschwistern überhaupt nichts zu tun hat. Weil Kains Problem ist ja nicht, dass Abel irgendwie etwas Besonderes gemacht hat, sondern Kains Problem ist doch, dass Gott gegen ihn ist. Also dass Gott ihn nicht akzeptiert, aber den Abel schon. Das heißt, die beiden haben eigentlich kein Problem untereinander, nicht in erster Linie, sondern sie fühlen sich ungerecht von einem Dritten behandelt. Und deswegen projiziert Kain das auch auf Abel. Und oft ist das, glaube ich, bei uns auch so, dass wir vielleicht gar kein Problem in erster Linie zwischen uns haben, sondern vielleicht das, was wir so wahrnehmen, um Ecken oder das, was wir vielleicht uns denken oder das, wo wir vielleicht Dinge kombinieren, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht etwas miteinander zu tun haben. Und so schaukelt es sich hoch, dass es dann ein echtes Problem gibt. Und das Schöne, was ich hier finde, ist, dass Gott hier ein ganz klares Stoppschild hinstellt. Er stellt dem Kain ein Stoppschild hin und spricht ihn an. Kain ist total wütend, er ist total zornig und Gott spricht ihn an und sagt, ey, warum? Was ist los? Warum ergrimmst du so? Warum senkst du deinen Blick? Und dann macht er ihn darauf aufmerksam, ist es nicht so, wenn du fromm bist, also wenn dein Herz frei wäre, so kannst du auch ja, frei gehen, dann kannst du deinen Blick frei heben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gott stellt dem Kain hier ein Stoppschild und sagt, überprüfe doch mal kurz deine Motive. Überprüf dich mal ganz kurz. Wo kommt das her? Wieso ist das da? Und wenn du das in diesem Stadium nicht bereinigt bekommst, dann entsteht Sünde daraus. Und Gott macht das, glaube ich, hier sehr klar. Und das ist ein Grundprinzip, das bis heute irgendwo auch greift, dass wir die Dinge, die in unserem Herzen entstehen, oft sind das ja ganz, ganz kleine Sachen, aber wenn wir darauf nicht achten, wenn wir dieses Stoppschild von Gott einfach übersehen oder ignorieren, dann hat die Sünde freie Fahrt. Das, was hier an kleinen Übel da ist, lehrt die Bibel, das hat Verlangen. Ja? Das zerfrisst mich. Das treibt mich irgendwann, wenn ich da nicht rechtzeitig dieses Stoppschild sehe. Und so kommt es auch zu dem Unvermeidbaren, weil Kain darauf einfach nicht hört, dass wir hier den ersten Brudermord quasi beschrieben sehen. nur weil Gott das Opfer nicht so gnädig angesehen hat bei dem Kain. Kain hätte ja auch sagen können, gut Gott, was muss ich anders machen? Zeig mir das. Er hätte ja mit Abel das auch besprechen können. Aber er lässt diese Kleinigkeit so weit eskalieren, dass es zu diesem Brudermord kommt. Ich werde hier jetzt kurz abkürzen, weil die Geschichte geht noch weiter. Gott geht dem Kain wieder nach und sagt, ey, was ist denn passiert? Wo ist dein Bruder? Und wir sehen an dieser Reaktion von Kain, der ist so arrogant. Er sagt, ja, weiß ich, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich mich auch noch darum kümmern? Er sagt, Abel ist doch der Hüter, der Hirte. Ich habe damit nichts zu tun. Und dann gibt Gott dem Kain auch nochmal eine Strafe, er verflucht ihn nochmal, Kain muss dann immer umherziehen, er verflucht den Acker und so weiter. Aber das Interessante, was ich an dem Punkt noch fand, ist, dass Kain erstens seine Strafe nicht akzeptiert. Ne? Er sagt, das geht nicht, das ist zu viel, Gott. Und Kain hat Angst, dass er jetzt auch einfach so getötet wird. Und Gott sagt, nein, du wirst nicht einfach so auch getötet, wie du deinen Bruder umgebracht hast. Und Gott gibt ihm ein Zeichen. Er macht ihm ein Zeichen, sodass er nicht umgebracht werden kann. Und das habe ich nicht erwartet. Das hätte ich so nicht erwartet. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum schützt Gott ihn jetzt? Warum lässt Gott diese Ausbreitung des Bösen jetzt zu? Gott wusste doch, dass Kain von Grund auf böse ist und er wird sich nicht mehr ändern. Warum beseitigt er das nicht? Gott lässt das zu. Und Abel ist einfach nicht da, der ist umgebracht. Aber Abels Blut, so lesen wir das in Hebräer, das schreit zu Gott und Gott hört das. Auch wenn Abel selbst nicht mehr da ist, diese Ungerechtigkeit, sie schreit zu Gott. Und oft ist es in unserem Leben genauso. Wir haben den Eindruck, Gott ist auf der falschen Seite. Gott ist irgendwie auf der Seite des Bösen. Ne? Es passieren Dinge, die sind nicht richtig, die sind nicht gerecht. Die sind so offensichtlich nicht gerecht. Und wir kommen zu Gott und das ändert sich halt nichts. Der Abel wird trotzdem umgebracht. Gott greift da nicht ein, Gott schützt das nicht. Und wir empfinden das als zutiefst ungerecht. Aber Gott macht hier deutlich, er kriegt das mit. Das Blut Abels, das schreit zu ihm. Und so schreit jede Ungerechtigkeit, gerade wenn unschuldiges Blut vergossen wird, auch heute zu Gott. Wir können sicher sein, so etwas entgeht Gott nicht. Und es liegt nun mal in seiner Hand, wann er und wie er dann darauf reagiert. Die Zeit ist mir ein wenig davon gelaufen. Ich werde nur ganz kurz nochmal auf den zweiten Punkt eingehen, den ich machen wollte. Und zwar einmal kurz, ich hatte das schon angerissen, über Jesus und seine Beziehung zu seinen Geschwistern. Und dann die Kurve kriegen zu dem, was wir oder wie wir damit vielleicht umgehen können. Jesus hebt die geistliche Geschwisterschaft über seine leibliche Geschwisterbeziehung. Ich hatte die Geschichte schon kurz erzählt. Wir finden die in Matthäus 12, ab 48. Und Jesus zeigt diese geistliche Dimension, dass die ihm wichtig ist. Dass die, die den Willen Gottes tun, dass das die entscheidende Beziehung ist. Dass das wirkt sich in die Beziehung zu Gott aus. So wie wir mit unseren geistlichen Geschwistern umgehen, sagt etwas über unsere Beziehung zu Gott aus. In Johannes 3, wo wir auch diesen Vers über Kain und in diesem Zusammenhang mit Liebe unter Geschwistern das lesen, da sagt Johannes, wenn du schon deinem Bruder oder deinen Nächsten, den du siehst, nicht lieben kannst, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott, weil dann kann ich mir sicher sein, dass du auch Gott nicht liebst. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst. Die Beziehung zwischen uns, ihr Lieben, ist also ein Gradmesser zu dem, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und auch andersrum ist das, glaube ich, richtig. Wenn ich meine Beziehung zu Gott in Ordnung habe, wenn ich daran arbeite, wird zwangsläufig meine Beziehung zu meinem Nächsten in der Gemeinde besser. Da ist ein unmittelbarer Zusammenhang da. Deswegen würde ich uns auch gerne diese Frage, auch wenn das jetzt ein bisschen abrupt zum Ende kommt, diese Frage stellen: Wie ist denn meine Beziehung zu meinem Nächsten? Wie ist meine Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester? Und jetzt nicht unbedingt in erster Linie das Leibliche. Vielleicht ist das auch ein Thema, aber da bin ich bei einigen vielleicht zu weit weg, dass ich das gar nicht weiß. Ich weiß, wie das bei mir ist und dass ich da vielleicht auch das eine oder andere zu klären habe mit leiblichen Geschwistern. Aber wie ist meine Beziehung zu meinem Bruder und meiner Schwester hier? Gibt es da etwas, wie wir das schon im Abendmahl auch gehört haben, was korrigiert werden müsste, wo Gott vielleicht ein Stoppschild jetzt hingestellt hat und gesagt: Stopp, denk nochmal drüber nach. Ich zeige dir etwas ganz Konkretes, was da ist. Und räum das lieber jetzt gleich aus. Weil sonst kann da etwas entstehen, etwas Machtvolles. Wenn Sünde erst in Vollendung ist, dann ist das oft eine Macht, die wir so gar nicht mehr greifen können. Aber vielleicht muss deine Beziehung auch gar nicht so durch dieses Negative geprägt sein. Und du bist total begeistert über deinen Bruder und deine Schwester hier. Und freust dich und kannst deinen Blick emporheben. Da ist alles rein. Ich würde, Helmut, wenn das okay ist, 2 Minuten oder 1 Minute einfach dafür Zeit gleich geben, in Ruhe, dass wir das einmal für uns reflektieren, wie ist meine Beziehung, und dass wir dem auch Ausdruck geben. Ja, also gibt es da etwas, dann hab den Mut, geh auf mich zu, wenn du was gegen mich hast, oder auf einen anderen, und klär das einfach. Und wenn du einfach nur begeistert bist von deinem Bruder und deiner Schwester, dann geh auf ihn zu und sag ihm das auch. Ich glaube, das gehört genauso dazu. Und wenn wir das in der Bibel so wenig finden, dass diese positiven Geschwistersachen unter leiblichen Geschwistern so beschrieben werden, können wir das doch so als geistliche Gemeinschaft, glaube ich, dann machen. Dass wir das nutzen, dass wir einfach sagen: Ey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mein Bruder, dass du meine Schwester bist. In diesem Sinne, lass uns 1 Minute kurz Zeit nehmen und dann, Helmut, darfst du das abrunden. Amen.